noch einen Geburtstag, der ist allerdings schon 200 Jahre her. Vor 200 Jahren wurde Henry David Thoreau geboren, Amerikas größter Naturdichter. Der wandelte durch die Natur, hat dort beobachtet, was da alles so ist, wie die Natur funktioniert und etwas praktiziert, das heute als Hippietum durchgehen würde oder im Managerseminar für 2 Wochen gelehrt werden würde, nämlich ein Leben voller Verzicht auf alles Materielle. So kann man sagen, Thoreau war quasi der Vorläufer all derer, die das heute mal für so eine kurze Auszeit predigen, aber hat das viel, viel ernster gemeint. Jetzt sind seine Tagebücher erschienen, zumindest Tagebuch 2 in Klammern Feuer und Wasser ist jetzt auf Deutsch erschienen. Catherine Newmark hat die Tagebücher gelesen. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich verhaspel mich die ganze Zeit schon in dieser Anmoderation mit diesem Tagebuch Tagebüchern. Vielleicht können wir das kurz mal sortieren, denn natürlich hat Thoreau nicht nur dieses Tagebuch 2 geschrieben, das jetzt veröffentlicht wurde, sondern es ist ein Teil verschiedener Journale, richtig?
Genau, also es gibt im Nachlass Journals, das sind insgesamt 47 Manuskriptbände. Und die Princeton University Press ist gerade dabei, eine 16-bändige Ausgabe herauszugeben. Und auf Deutsch ist jetzt eben in Planung eine 12-bändige Ausgabe bei Matthes und Seitz. Und das ist Band 2. Also es kommt noch sehr viel.
Okay. Anhand dieser ersten Veröffentlichung konnten Sie bestimmt schon rausfinden, wie die Tagebücher denn aufgebaut sind. Also im klassischen Stil mit Datum und heute habe ich dies und das erlebt.
Nein, es ist nicht im engeren Sinne ein Ereignistagebuch. Es gibt schon, natürlich beschreibt er auch Ereignisse, also Wanderungen in der Natur, also vor allem Naturereignisse oder eine Bootsfahrt in der Natur. Aber es sind sehr viele Reflexionen, gelegentlich Notizen über was er liest, aber sehr viel wirklich einfach relativ detaillierte und kleinteilige Naturbeobachtung. Er macht eine Kategorisierung von Fischsorten, er schaut den Vögeln zu und was die eigentlich so machen in gewissen Jahreszeiten. Er ist sehr, sehr nahe dran und schon auch so, er beschreibt einzelne Tage, aber er beschreibt sie eben nicht, und das ist ja sonst für Tagebücher typisch, in ihren sozialen Dimensionen. Menschen kommen darin eigentlich fast gar nicht vor.
Das heißt, die sind auch aus der Zeit, in der er tatsächlich fern von allen materiellen Dingen, die man so brauchen könnte, vornehmlich in der Natur gelebt hat.
Genau, also er hat ja dieses Experiment gemacht, dass er in der Hütte gelebt hat, im Wald. Das war von 1845 bis 1847 und die Tagebücher umfassen tatsächlich auch diesen Zeitraum. Sie sind aber weiter. Also sie umfassen auch das Vorher und Nachher, weil er ganz normal in Concord, dieser kleinen Stadt, lebt und aber sehr viel in die Natur rausgeht. Und man muss ja auch sagen, Thoreaus Experiment des in der Natur Lebens war auch nicht ganz besenrein. Also ich meine, es war ja schon so, dass es 20 Minuten von Concord entfernt war und er da oft reinspaziert ist, um Tee zu trinken mit Bekannten. Man kann, und das ist ja die Lehre, die man. Das Interessante ist, dass er das alles in den Tagebüchern nicht beschreibt, weil er eben nicht über Menschen schreibt, schreibt er nur über diese intensiven Naturerlebnisse. Aber die Tatsache, dass man sich aus der Zivilisation natürlich, so sehr man sich das ersehnt und so sehr wir das uns heute ersehen, nicht ganz rausziehen kann, weil die Zivilisation ja immer hinter um die Ecke lauert. Also man kann gar nicht, selbst wenn man will, das ist so etwas, was er nicht reflektiert, aber was natürlich so sein interessantes Background-Info ist, wenn man das liest, weil er so emphatisch drüber nachdenkt, wie die Natur funktioniert und wie der Mensch auch, genau wie die Tiere, eigentlich gar nicht viel braucht zum Leben. Aber es ist letztlich ein Zustand, dieser Tierzustand, den er ersehnt, den man natürlich als Mensch nicht mehr ganz erreichen kann.
Vor allem nicht, wenn man zwischendurch Tee trinken geht in der nächsten Kleinstadt.
Genau.
Aber kann man ihm folgen darin, wie sich durch die Erfahrungen in der Natur, seien sie auch eben doch immer so ein bisschen abgegrenzt, seinen Blick auf das Leben geändert hat?
Ja, also weil er natürlich genau aus diesen Naturbeobachtungen sozusagen diese philosophischen Schlüsse zieht. Das ist ja auch das, was wir eben aus seinen veröffentlichten Werken, also zumal aus Walden kennen, dass er eben eine Metaphysik der Natur schon fast baut. Also er schaut der Natur in ihrem Werden und Vergehen zu. Er schreibt ihr eine überwältigende Kraft zu. Das kann auch gefährlich sein, aber vor allem ist es für ihn so eine spirituelle Dimension, dass die Natur in sich funktioniert und nie vergeht. Und auch das, was stirbt, wird ja wiederverwertet in gewisser Weise. Und er gewinnt daraus eigentlich philosophische Beobachtungen darüber, über die Vergänglichkeit, aber auch über Sinn und Unsinn des Menschenlebens. Und man kann das, in den Tagebüchern ist es eben sehr schön nachzuvollziehen, noch mehr als in den veröffentlichten Büchern, weil er da tatsächlich, man sieht so an einzelnen kleinen Beobachtungen, wenn er so Passagen hat, wo er Tiere beobachtet und dann daraus folgt, was genau braucht man eigentlich? Man braucht ein bisschen Wärme, man braucht ein bisschen Nahrung, Wasser, man muss irgendwo schlafen können. Also wo er sozusagen kategoriell versucht, das runterzubrechen, was ist eigentlich die Basis dessen, was es zum Leben braucht? Und das ist natürlich sehr wenig. Und solche Beobachtungen, man sieht dann wirklich, wie er eigentlich in die Natur rausgeht und daraus Philosophie gewinnt. Und das ist recht faszinierend zu lesen.
Sie haben vorab so ein schönes Zitat mitgebracht, dass er sich irgendwann fragt, wie können denn nur die Vögel in dieser Natur überleben? Also es ist eben alles nicht nur rosarot und romantisch, sondern es ist eben auch brutal und heftig. Solche Sätze oder solche Eindrücke, sind die nachvollziehbar, auch wenn man nicht, während man die Tagebücher liest, stundenlang in der Natur wandelt? Also überträgt sich das dann selbst bis aufs Sofa?
Ich finde schon. Also ich habe es auf dem Sofa gelesen und mich natürlich, jeder von uns war schon mal in der Natur, selbst wenn wir in Städten leben. Und sobald ich da mich rein versenkt habe, habe ich irgendwie wieder Bilder von Natur und Bilder von Stille und Bilder von Vogelgezwitscher und einfach so ein inneres Erleben von Natur wieder vor mir gehabt. Und das ist der große Sog. Ich glaube, das ist, warum Thoreau nach wie vor so ikonisch ist, auch für viele moderne Menschen, weil er nicht nur, weil er diese Sehnsucht beschreibt, die wir alle haben, zurück zum Simpleren, sondern weil er es eben auch so heraufbeschwören kann. Es ist eine sehr kraftvolle Sprache. Und wenn wir das lesen, dann sind wir fast ganz bei ihm und fast ganz in der Natur, auch wenn die Zivilisation bei uns sogar unter unserem Po auf dem Sofa ist.
Sehr schön. Catherine Newmark, vielen Dank. Über Henry David Thoreau, Tagebuch 2, Wasser und Feuer, aus dem amerikanischen Englisch, übersetzt von Rainer G. Schmidt mit einem Nachwort von Holger Teschke, erschienen bei Matthes und Seitz. 377 Seiten kosten knapp 27 Euro.